Economic Challenges, der Handelsblatt-Ökonomie-Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Das heißt, wir leiden jetzt letztlich unter der Untätigkeit von zwei großen Koalitionen, die wirklich in Geld schwammen, aber genau dieses ausschließlich konsumtiv zugunsten ihrer Klientel eingesetzt haben.
Und das siehst du ganz häufig bei Unternehmen, auch in Verbänden. Die kriegen alle glänzende Augen, wenn Herr Merz kommt oder wenn Herr Lindner so redet, als wäre er Oppositionsführer. Warum steht die FDP jetzt so schlecht da wie damals 12, 13? Weil sie es eine Ein-Themen-Partei geworden ist.
Noch ist die deutsche Industrie ja präsent und leistungsfähig. Nur, man sieht hier eine schleichende Demontage seitens der nichts tunenden Politik. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun ja, vielleicht nicht das Wichtigste, aber doch ein Kriterium für die Standortqualität eines Landes ist meines Erachtens die Investitionsbilanz. Ich will sagen, der Saldo zwischen den Zuflüssen und den Abflüssen von Direktinvestitionen. Und dieser Saldo ist in Deutschland seit geraumer Zeit hochgradig negativ. Im letzten Jahr lag er bei 54 Milliarden Euro, also so viel mehr Geld, Investitionskapital ist abgeflossen. Und im internationalen Vergleich war nur in Japan dieser Abfluss höher. Dass das in Deutschland so ist, dafür glaube ich, gibt es einige gute Gründe, die wir wahrscheinlich teilen werden, nämlich einmal die marode Infrastruktur, die zähe und aufwendige bürokratische Regulierung, die geringen steuerlichen Investitionsanreize und last but not least die wirtschaftspolitische Unsicherheit, wie es denn nun weitergeht, weil man ein richtiges Konzept der Regierung ja nicht sehen kann und nicht mal vermuten kann. Und daher meine Frage, siehst du vor dem Hintergrund dieses Befundes, dass es in dieser Legislaturperiode, also in anderthalb Jahren, noch eine Chance gibt, dass es irgendwie so eine Wende zum Besseren gibt, dass man eine Flucht nach vorne versucht oder was auch immer? Oder glaubst du, dass man in der gegenwärtigen Bewegungslosigkeit weiterfahren wird?
Also ich befürchte Letzteres, denn es ist nicht erkennbar, wo der Scheinwerfer aller drei Regierungsparteien auf ein gemeinsames Ziel hinleuchten könnte. Also der gemeinsame Fokus ist nicht zu erkennen. Wir haben ja in der letzten Woche gesprochen über die unterschiedlichen klimapolitischen Orientierungen oder im vorletzten war es die unterschiedlichen klimapolitischen Orientierungen und Paradigmen, die dort greifen. Und das spiegelt sich eigentlich auch in den sonstigen wirtschaftspolitischen Haltungen der drei Parteien, die hier die Regierung bilden. Und du hast ja erwähnt, die Direktinvestitionen, ich darf sagen, dass das eine aktuelle Veröffentlichung auf Basis der amtlichen Daten aus dem IW ist. Der Kollege Rusche hatte sich das angeschaut und in der Tat will nochmal sagen, der besonders bedenkliche Befund ist eigentlich nicht der Saldo an sich, sondern ist, dass die Zuflüsse seit 2020 quasi auf ein Minimalniveau
versiegen
und in hohem Maße aber natürlich trotzdem deutsche Unternehmen im Ausland investieren. Also das, was ja als Flucht der Investoren beschrieben wird, das kann man hier durchaus erkennen. Das kann man auch durch andere ergänzende Statistiken sich vergleichbar dann plausibel machen. Also da ist etwas im Busche, dessen Gesamtwirkung wir natürlich erst dann sehen, wenn die Investitionen ausreifen. Aber wir haben hier sozusagen eigentlich nur einen Zustrom nach Deutschland bei den großen Leuchtturmprojekten, die mit Subventionen
so
unterlegt
herangelockt werden.
So, und da ist natürlich der Bundeskanzler immer ganz stolz. Ich meine, klar, wenn das eigene Geld zu Investitionen führt, kann man sagen, deswegen ist Mindestmaß, aber es ist natürlich nicht das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen ja einen ganzen Sog in dieses Land. Wir haben ein Wachstumspotenzial, auch das haben wir mehrfach schon besprochen, das bei einem halben Prozentpunkt liegt, präter propter bis zum Ende des Jahrzehnts jedenfalls. Das zeigen unsere Rechnung, Sachverständigenrat. Also wir kann dieses geringe Potenzialwachstum, vor allen Dingen aufgrund der demografischen Alterung? Und dann muss man ja fragen, was kann dagegen getan werden? Das sind Arbeitszeitthemen, es sind Fachkräftezuwanderungsthemen, aber es ist vor allen Dingen auch das Investieren, um den Kapitalstock auch leistungsfähiger zu machen. Und das Problem, das wir haben, auch das haben wir ja mehrfach angesprochen, ist, dass diese eigentlichen Transformationsinvestitionen, also hin zur Klimaneutralität, vielfach ja nur ein Ersatz sind und keine Leistungsfähigkeitssteuerung. Jedenfalls nicht im klassischen Sinne.
Man kann sagen, eine Substitution.
Genau.
Der CO2-Abdruck ist geringer.
Genau. Aber der Wachstumsimpuls ist dann erstmal nicht greifbar. Und das muss uns in der Summe in der Tat Sorge machen. Und dann ist die Frage, wo finden wir die Antworten? Irgendwie kreisen alle um dieses Thema. Ich habe letzte Woche erlebt auf einer Veranstaltung beim Wirtschaftsforum der SPD, wo Klingbeil und Habeck waren. Letztlich werden ähnliche Themen aufgerufen. Es geht dann immer um Bürokratieabbau. Und ich fand auch die Idee von Habeck zu sagen, wir müssen eigentlich mal verstehen, wie Bürokratie entsteht. Das ist ja in den sozialen Medien ihm böse angekreidet worden, weil er da gesagt hat, der Staat hat immer recht. Das hat, meinte er aber als Erklärungsmuster, warum der Staat offensichtlich so schnell und gerne in die Neuregulierung hineingeht und das entsprechend dann ausformuliert und Rechtssicherheit herstellt und insofern Bürokratie ja immer auch Rechtssicherheit bedeutet, aber halt auch inkonsistent sein kann und voller vieler Lasten und auch verzögernd. Und wenn du mit dem, aus den Gesprächen mit dem Bundeskanzler wird auch berichtet, der ist ja immer stolz auf Deutschland-Tempo, aber bei anderen Fragen, wo es ihm nicht passt, ist es Deutschland-Tempo auch kein Thema. Also es ist alles sehr selektiv und insofern an der Oberfläche habe ich den Eindruck, ist das angekommen, Bert, was du beschrieben hast? Im Kern und die Frage, wie man wirtschaftlich damit umgeht, nicht. Denn jeder kommt reflexartig mit seinen Hinweisen. Klingbeil dann auch die letzte Woche in einem Interview, ja, also der Sozialstaat darf nicht abgebaut werden. Wer redet denn über den Abbau des Sozialstaats? Aber es redet vielleicht mal um eine geringe Dynamik des Sozialstaats.
Ja, jetzt hast du sehr ausführlich gesagt, dass in diesem Jahr nichts mehr passiert.
Naja, also ich glaube, es gibt noch mal zwei politische Punkte, wo die Dinge kippen können. Das ist einmal die Haushaltserstellung für 2025.
Richtig.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Das ist eine Drucksituation, die noch lange nicht durchdekliniert ist. Man hat auch keinen Eckwertebeschluss diesmal oder Eckpunktebeschluss, sondern geht in diese Verhandlungen rein und tut so, als hätte man hier ein fiskalisches Problem aufgrund einer Überschuldung. Wir haben aber ein fiskalisches Problem aufgrund einer fragwürdiger Politik und auch fragwürdiger Regeln. Das ist der eine Zeitpunkt, wo es nochmal ganz neu sich darstellen kann, weil auch die Mehrheiten sich vielleicht verändern. Und der zweite Zeitpunkt sind die Landtagswahlen ist ja nicht weit auseinander, in den neuen Ländern, vor allen Dingen in Brandenburg, also nicht nur vor allen Dingen, sondern in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Das kann doch mal Parteienkonstellationen und Kooperationsperspektiven auch in Berlin verändern.
Ja, ob es eine neue Bundesregierung in den verbleibenden 18 Monaten gibt, halte ich für wenig wahrscheinlich. Aber ich schließe aus deinen Äußerungen, die sie übrigens mit meinen Einschätzungen teilen, dass wirtschafts- und also vor allen Dingen wachstumspolitisch diese Legislaturperiode gelaufen ist.
Ja, das ist dann der einzige Hoffnungsschimmer wäre, dass diese beiden Triggermomente, die ich erwähnt habe, nicht jetzt zu einer neuen Regierung führen, aber zu noch einer neuen Kooperation zwischen Regierung und Opposition. Dass da nochmal ein Schulterschluss entsteht, weil man sagt, letztlich, wenn das Vertagen der Probleme schränkt auch den Gestaltungsspielraum jeder künftigen Regierung ein, es dann irgendwo einen Zeitpunkt
gibt. Das wäre allerdings das erste Mal, dass eine große Oppositionspartei im Interesse des Landes die, sagen wir mal, regierende, konkurrierende Partei unterstützt. Das
Sie müsste die Meriten auf ihr Konto lenken, das ist klar. Ja. Auf der anderen Seite mag die deutsche Bevölkerung aber auch nicht diesen ständigen Streit, diesen Streit ohne Perspektive. Ich meine, man kann ja um alles streiten, aber indem man nur einfach Blockaden aufruft, ist ja nichts gewonnen, sondern indem man konstruktiv streitet.
Wir haben ja einen multiplen Streit. Wir haben ja nicht nur den Streit zwischen Regierung und Opposition, wir haben auch jetzt zunehmend einen Streit innerhalb der Regierung.
Das ist noch unerfreulicher. Aber denk mal an LaFontaine, 98, seine Fundamentalblockade hat zwar ein Stück der SPD auf dem Wahlkampf 98 geholfen, aber dann musste erstmal LaFontaine weggeräumt werden aus der Regierung.
Das ging relativ schnell.
Weil er selbst nach Hause gegangen ist. Solche Strategien haben kurze Beine. Denn es ist ja nichts gewonnen, wenn am Wahltag plus eins dann schon erkennbar ist, es funktioniert gar nicht so, wie man sich's gedacht hat. Das sind ja alles immer Illusionen, die Blockaden. Ja,
aber ist natürlich genauso, sagen wir, problematisch, wenn man sagt, von dieser Regierung erwarte ich nichts mehr und die nächste Regierung wird wiederum die traditionelle alte große Koalition sein mit der
und die macht's dann, ne?
Mit der SPD als Juniorpartner und die macht es dann.
Ja.
Das ist natürlich auch eine seltsame Erwartung. Ja,
das ist absolut seltsam, ja, das stimmt. Aber und das siehst du ganz häufig bei Unternehmen, auch in Verbänden, die kriegen alle glänzende Augen, wenn Herr Merz kommt oder wenn Herr Lindner so redet, als wäre er Oppositionsführer. Aber im Kern ist das ja nicht realistisch, weil es müssen ja zwei zusammenfinden, die eine hinreichende Mehrheit haben, dass die FDP dann als Dritter noch dazukommt. Ist auch nicht so ganz plausibel. Also insofern geht es um CDU und SPD. Die Grünen sind für die CDU also nur unter größten Schmerzen vermittelbar. Das wird auch in der Union zu erheblichen Problemen führen. Andersrum ist natürlich auch dann ziemlich peinlich, wenn Herr Klingbeil sagt, die von der CDU über Jahre verschleppten Reformen. Ich meine, in den 16 Jahren Merkel war 12 Jahre die SPD mit an Bord.
Ja.
Und die FDP war schon lange nicht mehr, schon seit 2013 nicht mehr mit an Bord. Also insofern sind das ja auch alles...
Ja.
Dusselige Argumente, die hier vorgetragen werden.
Auf eine große Koalition würde ich definitiv nicht hoffen. Es gab zwei große, erfolgreiche große Koalitionen. Das war die 66er. Da ist unglaublich viel weggeräumt worden. Also alles, was wir heute an moderner Gesetzgebung haben, ist da geschaffen worden. Und man muss auch sagen, die Koalition von 2005 bis 2009 war auch nicht so schlecht.
Die haben eine Menge gemacht. Ja, Rente mit 67.
67 und wie die auf die globale Finanzkrise gewirkt haben, das war schon in Ordnung, muss man sagen, Chapeau. Aber was danach kam, sowohl die Koalition CDU, FDP, die erste, ja, das, was da in Erinnerung geblieben ist, ist diese Mövenpick-Sache, ja. Das ist das Einzige, wo wir uns dran erinnern, diese Steuersenkung,
ja.
Und dann hatten wir also einen gigantischen Wirtschaftsaufschwung. Und Wachstumspolitik war ein Fremdwort. Und da sind meines Erachtens die Weichen falsch gestellt worden.
Das ist schon richtig.
Das heißt, wir leiden jetzt letztlich unter der Untätigkeit von zwei großen Koalitionen, die wirklich in Geld schwammen, überspitzt formuliert.
So ist es gar.
Aber genau dieses ausschließlich konsumtiv zugunsten ihrer Klientel eingesetzt haben.
Ja.
So, und das rächt sich. Und ich glaube nicht, dass eine neue Koalition, große Koalition, die zu erwarten ist, dann doch wieder eine Wachstumskoalition werden kann.
Also da müssen es ja andere Personen werden, jedenfalls für die eine Seite. Und das Spannende ist ja, dass sich so Fehler unglaublich wiederholen. Also ich sage mal, warum steht die FDP jetzt so schlecht da, wie damals am Ende der Koalition mit der Union 2012, 13 dann, dass selbst die Union froh war, die FDP loszuwerden. Also ich überspitze jetzt mal ein bisschen, weil sie ist eine Ein-Themenpartei geworden ist. Damals waren es Steuersenkungen, jetzt die Schuldenbremse. Die Leute wollen aber auch Gestaltungsspielräume sehen. Sie wollen auch Vorwärtsbewegung sehen. Sie wollen auch erkennen, wo Fortschritt organisiert wird. Werden kann oder gerahmt werden kann. Das ist alles zu wenig. Und das ist der gleiche Fehler wie damals. Die SPD kommt immer mit den gleichen Sentenzen. Es muss um den Sozialstaat gehen. Der Sozialstaat löst die Probleme. Der Sozialstaat verhindert die Spaltung der Gesellschaft. Das ist ja richtig, wenn man vorher keinen gehabt hat. Aber die Bundesrepublik Deutschland hat eine hohe, robuste Sozialleistungsquote von über 30% am Bruttoinlandsprodukt. Es sind Sozialleistungen zugekommen. Und da kann man ja auch mal gelegentlich fragen, ist das wirklich zielführend? Ist möglicherweise der Anreiz zur Arbeitsaufnahme doch zu schwach im Bereich des Bürgergeldes? Haben wir nicht auch eine Automatik wie jetzt? Wir haben ja letztes Mal auch über die Renten Reform gesprochen und die Idee mit Generationenkapital und der 48% Sicherungslinie für den Eckrentner. Das sind ja alles Sentenzen der Vergangenheit. Also vor allen Dingen diese Sicherungslinie, die da überall eingebaut werden. Und wenn man sich anschaut, der Nachhaltigkeitsbericht für die öffentlichen Finanzen, stellt diese Regierung ja ein desaströses Start aus, was in genau dem Thema, was wir hier, solange wir den Podcast machen, da kommt mit gewisser Bestimmtheit, nicht in jedem, aber in jedem zweiten Mal die Demografie.
Richtig.
So, dann sagst du immer, das ist das am besten prognostizierte Thema.
Ja.
Das ist ja auch richtig. Und wir wundern uns dann immer, dass sich da eigentlich in der Wahrnehmung, die reden sich schön. Ich habe das mit Scholz erlebt bei einer Veranstaltung im Januar, ihn dazu gefragt, ob er wirklich glaube, dass das Zuwanderungsthema alleine das Demograf. Nein, aber irgendwann, sie wollen nur, dass die Leute dies und das. Wir kommen gleich, diese Vorhaltung. Also es ist auch eine grottenschlechte Diskurskultur, die wir in diesem Land haben, dass man nicht mal unterstellt, ob das Argument, das der Frage zugrunde liegt, vielleicht doch richtig sein könnte. Wenn der natürlich jeder auf allen Seiten als besser weiß, kann man nicht voran. Deswegen ist deine These wahrscheinlich begründet.
Ja, gut. Ist nicht gut. Das ist ein etwas defätistischer Ausblick, den ich leider teilen muss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Aber lass uns noch mal einen positiven Punkt vielleicht mal reinbringen, weil immer auch gesagt wird, ja, das ist alles die schwachen Weltmärkte und so weiter. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, wie die Exporte im Januar zugelegt haben, nämlich mit 6,3% und der Konsensuserwartung war 1,5. Ausfuhren EU-Staaten plus 9, Ausfuhren nach China plus 8, deutlich überdurchschnittlich. Dann kann man zwar bei allen Strukturproblemen, die wir in China identifizieren, die wir bei europäischen Partnern sehen und die wir für die USA ja auch irgendwo erkennen, nicht sagen, dass die Außenseite uns nicht mehr stützt. Also insofern, das Argument ist dann auch zu billig, es sei die Außenseite. Nein, es sind hausgemachte Probleme.
Also noch ist die deutsche Industrie ja präsent und leistungsfähig.
So.
Das müssen wir auch noch sagen. Sie ist immer noch eine der leistungsfähigsten Industrien der Welt. Nur, man sieht hier eine schleichende, ich sage es jetzt überspitzt, Demontage seitens der nichtstuenden Politik.
Ja.
Und Unternehmen sind nun mal den Interessen ihrer Aktionäre verpflichtet und sind deswegen vaterlandslose Gesellen. Das muss man klipp und klar sagen. Also noch trägt das ja. Also insofern ist noch nichts verloren. Es schwächelt. Aber wenn wir jetzt noch anderthalb Jahre weitermachen, sagen wir, wird der Schaden, der dadurch entsteht, kaum durch eine neue große Koalition reparabel werden.
Nee, er müsste relativ schnell neues Vertrauen schaffen für die Investoren. Die Investoren, die hier im Lande sind und hier mehr tun könnten und die Investoren, die aus dem Ausland sich für dieses Land interessieren könnten. Und hat man das Beispiel Microsoft und da ist man auch ganz stolz. Das ist sicherlich auch eine Aussage für diesen Standort. Das würde ich schon so würdigen. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, ob man sich die Industrieproduktion anschaut oder die Wertschöpfung in der Industrie. In beiden, die Wertschöpfung ist zwar relativ stabil und eigentlich für sich genommen nicht so schlecht wie die
Allerdings
Produktion.
Auch durch die Repatriierung von dem Ausland erzielten Gewinnen. Das heißt, es ist keine genuine Leistungsfähigkeit.
Naja, sagen wir mal so, die Gewinne muss man ja auch organisieren im Ausland und so weiter.
Ja.
Und das ist ja ein Teil des Geschäftsmodells. Aber vor allen Dingen gilt aber selbst dann, dass wir verglichen mit den anderen europäischen Ländern schwächer aussehen. Das heißt also auch bezogen auf die industrielle Wertschöpfung und nicht nur auf die industrielle Produktion.
Gerade Italien, was ja immer der kranke Mann Europas war, eigentlich ein sehr gut prosperierender Staat und das unter einer nationalistischen, vorsichtig formuliert, Regierungschefin.
Die aber ansonsten
eine vernünftige Politik macht.
Und unauffällig auch ist. Es ist ja auch immer die Frage, guckt man sich die Leute nach irgendwelchen Signalen an und nach dem, was sie sagen oder nach Emblemen, die sie tragen. Da gibt es in anderen Ländern doch große Differenzierungen. Ich wäre da bei uns nicht so hoffnungsfroh. Das, was wir vom AfD-Typen hören, ist ja jenseits von ökonomischem Verstand, obwohl sie immer die wirtschaftsliberale Grundposition raushängen, aber dann sind sie gegen Europa, dann sind sie auch gegen Migration, dann sind sie gegen letztlich wirklich die Globalisierung und dann bricht das ganze wirtschaftsliberale Argumentarium bei denen doch ziemlich zusammen.
Gut, also wir sind uns leider sehr einig in der...
Das kann es nicht ändern, Bert, das ist leider
so. In der opaken, sagen wir es mal so, in der opaken Perspektive. Aber wenn jetzt doch mal wieder eine interne Konferenz im Wirtschaftsministerium oder sowas wäre und du oder wir würden gefragt, Mensch, wir haben nur noch gutes Jahr Zeit. Was könnten wir denn noch ad hoc machen, ja, nicht um durchzustarten, aber um die Startrampe etwas zu verbessern.
Also wir haben ja immer auch den Blick schon mal darauf geworfen. Ich bleibe auch dabei, dass steuerliche Bedingungen für das Investieren hier deutlich verbessert werden können. Wir haben über degressive AFA, das soll ja auch kommen im Wachstumschancengesetz. Was nicht kommen soll, ist die Investitionsprämie, was ich für sehr schade halte. Ich glaube, das ist ein gutes Instrument. Alle sind immer ganz begeistert. Der Tax Credit im Inflation Reduction Act in den USA. Ja. Ne? Und wenn sie bei uns das umsetzen sollen, scheitert das irgendwie am Finanzamt vor Ort, was ja auch nicht wirklich wahr sein kann. Sondern zu sagen, hier setzen wir breit an. Wer halt keine Steuersenkung der Breite will, sollte eine solche Investitionsprämie für Investitionen, die Kapazitätseffekte haben. Also ich würde das auch nicht auf Dekarbonisierung beschränken, sondern das muss digital alles mit einbeziehen, da ein Incentive setzen. Dieses Instrument breit zu nutzen, das wäre neu. Das würde das Investieren prämieren, zusammen mit den Abschreibungen und vielleicht noch anderen Verlustvorträgen.
Genau, die Abschreibung. Ja. Das ist eine Steuerstundung, das ist erforderlich. Jetzt hast du noch einen Grund frei.
So, das ist mal das eine Thema. Und ich habe doch den Eindruck, dass wir beim Stichwort Börsenstrompreis nochmal überlegen sollten. Denn das, was ja jetzt passiert ist, ist ja eine sehr komplizierte Sache mit Supercap und Spitzenausgleich, die Netzentgelteabsenkung kommt nicht, die Reform der Netzentgelte lässt auch auf sich warten. Ich habe immer das Argument für diesen Brückenstrompreis darin gesehen, dass hier letztlich die Politik sich an ihre eigenen Versprechen mal bindet. Und deswegen hat der Scholz das natürlich auch unterminiert. Er wollte das nicht, weil er genau weiß, was das bedeutet. Denn diese Subvention endet automatisch dann, wenn nachhaltig das Angebot im Energiemarkt so ist, dass der Börsenstrompreis bei 6 Cent liegt. Wir haben jetzt zum Teil schon Tage gehabt, wo er gar nicht so weit davon weg war. Insofern, wenn ich das Energiethema ernst nehme und ich frage ja nicht nur, was ich hier und heute machen kann, sondern was ist die Perspektive? Würde ein solcher Brückenstrompreis die Perspektive eröffnen, dass wir hier wettbewerbsfähig uns bewegen? Denn unter Berücksichtigung aller anderen Dinge, Blackout-Raten in USA, statt bei uns so weiter, ist das ein faires Angebot? Das sind die langfristigen Gestehungskosten, die wir bei Windkraft offshore haben.
Warum also letztlich aber eine Runtersubventionierung des politisch hochgeschobenen Preises.
Wenn du so willst. Ja, dann sag mal so. Wenn die Elektrifizierung der Schlüssel ist auf dem Weg zur Dekarbonisierung, dann muss ich ja auch den Weg dazu eröffnen. Und natürlich sollen wir effizient mit Energie umgehen, das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn das langfristige Versprechen oder mittelfristige Versprechen, Scholz, 4 Cent je Kilowattstunde, neben 6 Cent, aus der Politik gemacht wird, dann muss sie sich auch binden lassen. Und das ist genau mein Argument. Denn der Schock, der Preisschock hat weder was mit den Unternehmen hier zu tun. Der Politikschock hat nichts mit Unternehmen zu tun. Sie müssen damit umgehen. Und deswegen, glaube ich, wäre das so ein dritter Bestandteil, wenn man nochmal alles kondensiert, was wir hier schon über Monate diskutiert haben.
Ich glaube es nicht, aber dennoch wünsche ich, dass du recht behältst. Und ich bedanke mich für das heutige Gespräch.
Man soll ja nie die Hoffnung aufgeben, Bert. Ich danke dir auch.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.